Jesus, du bist selbst unter uns und du willst uns deine alten Worte ganz neu sagen. Hilf, dass sie unsere Herzen erreichen und das bewirken, was du dir vorgenommen hast. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste aus der Nähe und Ferne, vor circa einem Monat rief eine Dame aus Hausdorf im Pfarramt Frankenberg an und meinte, sie wollte doch gern den netten jungen Pfarrer sprechen, von dem ihre Nachbarin empfohlen hatte. Nun haben wir zwar in Frankenberg einen sehr netten Pfarrer, Pfarrer Hähnel, der ist auch etwas jünger als ich, aber das Prädikat jung hat er auch nicht viel mehr als ich verdient. Und es gibt auch in Frankenberg nur einen Pfarrer, der für Hausdorf zuständig ist, das bin ich. Und ich war tatsächlich gemeint. Nun war ich ja vor 4 Wochen noch ein N50er, aber das Prädikat jung möchte ich trotzdem nicht auf mich beziehen. Und jetzt bin ich es erst recht nicht mehr. Ich weiß, niemand in unserer Gemeinde hat jemals im Alter zwischen 60 und 70 die Einladung zum Älterenkreis angenommen. Und wenn dieser Älterenkreis Altenkreis heißen würde, dann würden auch die 90-Jährigen nicht mehr hinkommen. Vielleicht noch unsere 101-Jährige, aber die ist leider seit Anfang dieser Woche im Pflegeheim. Ja, wenn man jung ist, junge Leute, so bis 40, für die ist doch völlig klar, mit 60 ist man alt. Aber wenn es dann näher rankommt und wenn es einen selbst betrifft, ist man doch gern bereit, das nochmal umzudefinieren und findet dann andere Worte wie Best Ager oder sowas. Mein Vater war mit 60 ein alter Mann. Das hat jeder gesehen, der ihn in diesem Alter besucht hat. Und sein 60. Geburtstag war auch der letzte, den er gefeiert hat. Es ist ratsam, sich einzugestehen, dass man alt wird. Meine Frau sagt mir schon seit Jahren in der Beratung meiner Kleiderauswahl, du gehst auf die 60 zu. Sowas kannst du nicht anziehen. Sie hat mich auch gelegentlich mit Anti-Aging-Produkten versorgt, aber sie haben nichts geholfen, ich bin trotzdem 60 geworden. Es ist ratsam, sich einzugestehen, dass man den größten Teil seines Lebens hinter sich hat. Mit 50 könnte man noch von der Hälfte reden, aber das ist jetzt wirklich illusorisch. Wie viel noch kommt, weiß niemand. Und deswegen ist es ratsam, mit dem anzufangen, was schon immer die wichtigste Aufgabe im Leben gewesen ist, nämlich sich vorzubereiten für das, was danach kommt. Und deswegen ist heute passend zum Thema der Predigttext ausgewählt worden von der Predigttextkommission der Evangelischen Kirche in Deutschland, von Lukas 16, Abvers 19. Da ist die Rede von einem Mann, der alles hatte, was man sich selbst und anderen wünscht. Ein Mann, dem man nichts schenken konnte, weil er alles schon hatte. Und wenn ihm doch was gefehlt hat, hat er sich besser und teurer gekauft, als es ihm seine Gäste hätten schenken können. Ein Mann, dem es an nichts fehlte. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Mann, dem es an nichts fehlte, außer an der Vorbereitung für das, was danach kommt. Und dann ist von einem anderen Mann die Rede, dem es an allem fehlte, am elementarsten, was man zum Leben braucht. Es fehlte ihm sogar an dem, was heute in Deutschland alle Menschen übereinstimmend als die Hauptsache bezeichnen, nämlich an der Gesundheit. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Und dann geht es weiter. Der Reiche starb und wurde begraben. Das war sicher ein Stadtereignis. Der Name dieses Mannes war in aller Munde. Er stand fettgedruckt in mehreren Todesanzeigen. Eine von seiner Familie, eine von seiner Firma, eine von dem Verein, den er finanziell unterstützt hat. Und sein Name stand in goldenen Lettern auf einem teuren Grabstein aus alleredelstem Material. Der Arme starb um dieselbe Zeit, Ob er überhaupt begraben wurde und wie, erfahren wir nicht. Vermutlich hat es überhaupt keiner zur Kenntnis genommen. Vermutlich hat keiner seinen Namen erwähnt. Vermutlich hat nicht mal jemand seinen Namen gewusst, wenn es überhaupt einer bemerkt hätte, dass er nicht mehr dort liegt, wo man im Abfall nach Essbarem wühlen kann. Aber wir erfahren etwas anderes im Zusammenhang mit seinem Tod. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Menschen kümmern sich nicht um ihn, weder in seinem Leben noch in seinem Sterben. Aber die Engel Gottes kommen und gleich mehrere. Es würde ja wohl ein Engel genügen, um ihn zum Himmel zu tragen. Aber es kommt eine ganze Eskorte, um ihn zum Himmel zu geleiten. Sie holen ihn ab und sie bringen ihn in Abrahams Schoß, das heißt bei Gott im Himmel. In Abrahams Schoß, da denken wir, dass er wie so ein Baby von Abraham gewiegt wurde und getröstet wurde. Auch ein schönes Bild. Aber das ist nicht gemeint, sondern das bedeutet diese Formulierung, dass er am Tisch beim Festmahl, wo es sicher reichlich und lecker und hochwertig zu essen gab, dass er dort den Ehrenplatz neben Abraham hatte. Und die Menschen haben ja dort auf einem Polster gelegen, den Kopf in die Hände gestützt, den Ellbogen aufgelehnt und da saß er lag er Abraham gegenüber, Gesicht an Gesicht und konnte mit ihm reden. Er war sein Gesprächspartner. Das ist der Ehrenplatz schlechthin, weil es für Juden keinen größeren im Himmel gibt als Abraham, den Stammvater aller Israeliten. Und neben dem wird dieser ehemals arme Mann platziert. Der Arme ist nicht nur im Himmel, er ist dort auch eine Nummer oder besser gesagt, er hat einen Namen. Er hat den besten Platz und sein Name wird von Jesus genannt. Keiner sonst kannte ihn, wollte seinen Namen wissen, hat sich für ihn interessiert. Aber für Jesus war das nicht der Bettler, der Obdachlose, der Kranke, sondern es war für Jesus Lazarus. Während der Reiche in der Geschichte keinen Namen bekommt. Bei den Menschen hatte er sicher einen ganz großen Namen, aber Gott sagt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Für dich ist kein Platz hier. Und deswegen nennt Jesus auch seinen Namen nicht. Vermutlich hat der Reiche zu Lebzeiten nie nachgedacht über das ewige Leben, über Himmel und Hölle, über das jüngste Gericht. Er hatte viel zu viel anderes zu tun. Aus dem kurzen Vers erfahren wir, dass er sicher mehr Freizeitaktivitäten als Arbeiten zu leisten hatte. Es ging ihm doch sehr gut. Er war doch noch nicht so alt. Warum soll er über das Thema Sterben, Tod und Ewigkeit nachdenken? Aber liebe Gemeinde, wer mit 50 zu jung ist, um über den Tod, die Ewigkeit und Gott nachzudenken, der ist auch mit 70, mit 80 und mit 90 noch zu jung. Der ist selbst auf dem Sterbebett noch zu jung. Wie oft habe ich gehört, dass mir Angehörige gesagt haben, die Mutter liegt im Sterben, aber wir haben ihr es nicht gesagt. Wir wollen ihr nicht die Hoffnung nehmen. Ja, müssen wir denn nicht über den Tod reden, um die Hoffnung zu geben? Müssen wir denn nicht falsche Illusionen, das wird schon wieder, du bist doch erst 97, diese falschen Illusionen zu zerstören, um Platz zu schaffen für die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die man sich allerdings eben einstellen und vorbereiten muss. Der ehemalige Reiche war jetzt völlig unvorbereitet da hineingeraten. Und er muss feststellen, es gibt exakt zwei Möglichkeiten, wie es nach dem Tod weitergeht. Das eine ist, an der Festtafel im Reich Gottes zu sitzen oder zu liegen. Und er konnte von seiner Warte aus Lazarus auf diesem Ehrenplatz neben Abraham sehen. Er weiß jetzt sogar seinen Namen, den er sicher auf der Erde zu Lebzeiten nie gewusst hat. Man kann also entweder wie Lazarus an dieser Festtafel Platz nehmen oder man ist eben draußen, wo es einem an sich schon scheiße geht. Und wo man dann noch sieht, dass andere das Bessere losgezogen haben. Andere, denen man sich immer überlegen gefühlt hat und gedacht hat, ach die. Er erlebt jetzt die exakte Umkehrung von früher auf Erden. Lazarus war draußen und dem ging es scheiße. Und er hatte sein Leben lang drinnen die Reichen feiern gesehen. Und die Tür war für ihn verschlossen. Und jetzt ist es andersrum in Jenseits. Der ehemals Reiche ist draußen, er ist ein Niemand, der keinen Namen mehr hat und Lazarus ist auf der Party. Der Unterschied zwischen früher und dann ist, dass es nach dem Tod für ewig ist. Dass es da nichts mehr dran zu rütteln gibt. Dass sich da nichts mehr verändert. Dass nach dem Tod nicht mal die Abfälle von einer Seite auf die andere geworfen werden, damit die wenigstens was zum Nagen haben. Und nach dem Tod geht es eben nicht nur um eine rauschende Party in der Villa eines reichen Mannes, sondern da geht es um die Feier bei Gott, die alles übertrifft, was wir uns auf Erden vorstellen, ausmalen und planen können. Und dann sitzt da jemand und muss von draußen zuschauen. Er empfindet unstillbaren Durst, wie als wenn er in einer Flamme sitzen würde, einen solchen Durst. Es ist der Durst nach Gott, nach Erfüllung, nach Ewigkeit. Dieser Durst war immer schon da, aber im irdischen Leben, da gab es so viel Ablenkung, da wurde dieser Durst betäubt mit Arbeit, mit Vergnügen, mit Ablenkung, mit dem Internet, mit Zeitungen oder was man sonst alles hat, um nicht nachdenken zu müssen. Viele Leute sagen ja, wenn es überhaupt eine Hölle gibt, aber die gibt es ja im 21. Jahrhundert wahrscheinlich gar nicht mehr, die hat ja Gott irgendwann abgeschafft, weil er sonst mit dem Shitstorm der Medien rechnen muss. Nein, wenn es eine Hölle überhaupt gibt, dann ist die ja für die Bösen. Und alle Guten, die Gutes getan haben im Leben, die kommen in den Himmel. Und ich denke, jeder von uns ist überzeugt, dass er zu den Guten gehört und deswegen dann auch am Ende mal im Himmel sein wird. Liebe Gemeinde, Jesus bestätigt diese Sicht nicht, ausdrücklich nicht. Jesus sagt erstens, in Matthäus 25 lesen wir das deutlich, es werden sich alle wundern im letzten Gericht. Die in den Himmel kommen, sagen, ich? Wieso komme ich in den Himmel? Ich habe das nicht verdient. Ich habe neulich von einer Frau gehört, die hat auf der Rentenstelle angerufen und hat gesagt, die haben sich bestimmt verrechnet. So viel Rente kann ich doch gar nicht kriegen. So wird es denen gehen, die im Himmel sind, die sagen, ich habe das doch nicht verdient, hier zu sein. Aber die in der Hölle sind, werden sich genauso wundern und sagen, ich bin doch kein böser Mensch. Also ich kenne viele Böse, die hier sein müssten, aber ich gehöre doch nicht hierher. Es werden sich alle wundern, ist die Aussage von Jesus. Und die zweite, wir erfahren in dieser Geschichte weder von dem Reichen, dass er irgendetwas Böses getan hat. Es steht da, der Lazarus wollte von den Abfällen leben. Ob sie ihm gegeben wurden, wissen wir nicht. Aber jedenfalls erfahren wir nichts Böses von dem Reichen. Und wir erfahren auch von dem Lazarus nicht, dass er irgendwas Gutes getan hätte. Dass er gläubig war, dass er gebetet hat, dass er die Gebote eingehalten hat. Wir wissen von diesem Lazarus nur eins, dass er absolut nichts hatte, dass er mit völlig leeren Händen dastand, vor den Menschen und vor Gott. Und wir wissen, dass Menschen, die mit leeren Händen dastehen, Gottes Mitleid erregen und Gottes Bedürfnis, sie zu trösten. Und das nennt man Gnade. Der Lazarus war nicht im Himmel, weil er besser war oder Besseres getan hat, sondern weil er nichts hatte. Und darauf angewiesen war, dass ihm alles von Gott geschenkt wird. Und bei dem Reichen war es umgekehrt. Der hatte alles und er brauchte nichts. Mir wird jetzt mit Entsetzen klar, dass ich genau das auf meiner Einladung geschrieben habe. Allerdings das Zweite war, der Reiche brauchte nicht mal Gott. Das ist der Unterschied zu mir. Dem ging es so gut, dass er Gott eben auch nicht brauchte. Der war bestimmt Synagogenmitglied und besuchte den Gottesdienst, aber er brauchte Gott nicht. Im Gegenteil, er wird vermutet haben, dass er Gutes für Gott tut, weil er ab und zu spendet und irgendwo anders unterstützt. Aber er brauchte Gott nicht in seinem Leben. Und dann musste er eben auch nach dem Tod ohne Gott klarkommen. Jetzt erkennt er, was das für ein Riesenfehler war und was er für ein Riesenrost gewesen ist. Und jetzt denkt er an seine Brüder. Seine Brüder, die sein Vermögen geerbt haben, die sein Leben weiterführen und die auf dasselbe Ende zulaufen, auf das Erz, in dem er sich jetzt befindet, ohne es zu ahnen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater Abraham, dass du Lazarus sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, woher sollen Menschen wissen, dass das wirklich stimmt mit Himmel und Hölle. Ganz einfach, weil es Gott niederschreiben lassen hat. Wir können es in der Bibel lesen, wir können darüber nachdenken, alleine und mit anderen, und wir können die Konsequenzen daraus ziehen. Und wenn wir unsicher sind, sollten wir nachfragen. Also wenn ich einen Brief bekomme vom Gericht und ich verstehe den nicht, kann ich auch sagen, das ist bestimmt alles Quatsch, schmeiße ich in den Papierkorb. Aber nein, wenn ich ihn nicht verstehe oder wenn ich nicht sicher bin, dass das stimmt, da gehe ich zu jemandem, der Ahnung hat, zu einem Anwalt zum Beispiel und sage, erklär mir das mal, wieso soll ich hier bezahlen, wieso soll ich vor Gericht kommen? Es ist besser, ich ignoriere das nicht, auch wenn ich es gar nicht glauben kann und sage, das stimmt doch gar nicht. Ich wurde neulich mit Handy geblitzt, aber ich hatte keins in der Hand. Aber in dem Brief stand, das war so. Ich habe es nicht geglaubt, aber ich muss der Sache nachgehen, sonst werde ich verurteilt. Für meine Geburtstagsparty habe ich Anfang Mai Einladungen verschickt. Meine Frau wurde fast vom Schlag getroffen, als sie im Nachhinein erfahren hat, wie viel Einladungen ich verschickt habe. Aber ich war mir schon sicher, was passieren wird. Also es stand drauf, du bist herzlich eingeladen und ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Aber ich bitte auf jeden Fall um Rückmeldung bis zum 22. Mai. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr nicht kommt. Muss ich davon ausgehen, ich muss ja planen, ich muss organisieren, ich muss einkaufen, ich muss Aufgaben verteilen. So, und die Menschen gehen verschieden damit um. Die einen haben diese Nachricht, die meisten habe ich per Mail verschickt, haben sie erst gelesen und dann gelöscht. Andere machen es andersrum, die haben sie erst gelöscht und dann können sie nicht mehr lesen. Die Dritten haben sie weder gelesen noch gelöscht. Die befindet sich noch im Posteingang. Manche haben mit großem Bedauern abgesagt, weil sie schon Termine hatten zu diesen beiden alternativen Feiern, die ich angeboten habe. Manche haben mit großer Erleichterung abgesagt, weil sie zum Glück im Kalender noch einen Termin gefunden hatten, wo sie heute hingehen können. Manche haben sofort und manche kurz darauf sich angemeldet und gesagt, wir kommen mit so und so vielen Personen an dem und dem Tag. Manche muss ich auch mal nachfragen, welchen Tag meint ihr für mich besser bei der Planung. Und manche haben gesagt, da muss ich unbedingt darauf antworten und haben diese Nachricht verschoben in irgendeinen Unterordner oder haben sie im Posteingang stehen gelassen oder haben den Brief an die Pinnwand gezweckt. Und nach einiger Zeit fiel er ihnen wieder in die Hände und da haben sie gedacht, ups, der Termin ist vorbei, bis zu dem ich mich hätte anmelden können. Und dann haben wieder die einen gesagt, oh, ich bin zu spät, dann habe ich es diesmal verpasst, schade. Und die anderen haben gesagt, ach, das macht doch nichts, so genau wird das ja nicht nehmen. Und haben eine Nachmeldung geschickt. Und waren vielleicht etwas verblüfft, dass ich ihnen tatsächlich eine Absage geschickt habe. Ich habe gesagt, tut mir leid, ihr könnt nicht kommen. Es ist alles verplant, die Kapazitäten sind ausgereizt. Ich habe keine Möglichkeiten, noch jemand nachzunominieren. Das ist nicht höflich, macht man eigentlich auch nicht bei einer Party. Aber es stand klar im Brief, also deutlicher kann man es nicht ausdrücken, als ich geschrieben habe, bis 22. Mai, danach tut mir leid, vielleicht ein andermal. Wer das gelesen hat und den Verfasser ernst nimmt, diese beiden Dinge müssen zusammenkommen, der konnte eigentlich nicht überrascht sein, dass er dann eine Absage bekommen hat. Und so ist es bei Gottes Wort. Wer die Bibel liest und den Verfasser ernst nimmt, der kann eigentlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, spielt eigentlich keine Rolle, ich werde auf jeden Fall in den Himmel kommen, weil der liebe Gott und ich, wir sind ja Kumpels. Gott lädt dich herzlich ein und er ist sehr daran interessiert, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und es täte ihm wirklich weh, wenn du das ausschlägst. Aber er hat klare Bedingungen gesetzt, er hat einen klaren Weg gezeigt und er hat die Ausschlusskriterien benannt, unter welchen Bedingungen es nicht möglich ist, teilzunehmen. Und wer das gründlich liest und wer den Verfasser ernst nimmt, der wird sich danach richten und nicht sagen, ach, es wird schon irgendwie werden. Liebe Gemeinde, das ist unsere Verantwortung als Christen, dass wir erstens selbst den Termin nicht versäumen, dass wir uns nicht eine eigene Theorie zusammenbasteln, wie das mit Gott irgendwie ist und wie das funktionieren müsste, sondern dass wir Gottes Wort zur Grundlage machen und nachlesen und nachhören und mit anderen darüber reden und immer besser versuchen zu verstehen, was Gott meint. Und das Zweite ist, dass wir anderen die Chance geben, davon zu erfahren. Wir brauchen niemanden zu überzeugen, das können wir sowieso nicht. Wir brauchen niemanden zu motivieren, das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen niemanden mit in die Kirche zu schleifen. Die meisten wissen sich zu wehren. Wir brauchen nur diese Einladung weiterzugeben und die Bedingungen zur Kenntnis zu geben, wenigstens ansatzweise, damit die Leute wissen, da gibt es was nach dem Tod und man kann genaueres darüber erfahren und man kann sich vorbereiten und man kann seine Einladung festmachen. Man kann die festbuchen. Im Endeffekt wird sowieso jeder selbst entscheiden, die Einladung anzunehmen oder entscheiden, die Einladung auszuschlagen oder entscheiden, die Entscheidung aufzuschieben. Fest steht, du und jeder in deiner Umgebung, der jetzt neben dir sitzt, der zu Hause neben dir wohnt, der auf Arbeit neben dir schuftet, jeder ist eingeladen. Gott möchte dich und deinen Nachbarn sehr, sehr gern dabei haben. Und deswegen hat er das, was man tun muss, um dabei zu sein, klar und deutlich bekannt gemacht. Wohl denen, die Gottes Wort hören und tun.